Heute im Studio bei mir sitzt der Moritz. Hallo Moritz.
Hallo Roman.
Und neben dem Moritz sitzt der Frank. Hallo Frank.
Hallo Roman.
Frank, das Thema der heutigen Sendung wird sein, die Kapitalismusdebatte und wie sie Müntefering hält. Also es ist so, da tritt jetzt ein berufener, mein Mikro spinnt hier rum, da tritt hier ein berufener SPD-Politiker an, ein großer, und präsentiert uns allen ja so eine Art Kritik am Kapitalismus. Das erste ist, man kann Kapitalismus sagen, man kann auch wieder Kritik sagen. Der Müntefering, der Vorsitzende der regierenden Partei, wenn der Kapitalismuskritik sagt, will der dann den Klassenkampf ausrufen?
Schöne Frage, die ist aber schnell erledigt. Ich meine, klar, der Müntefering von seiner Partei zum Vorsitzenden gemacht und abgestellt als PR-Manager für den Verkauf der Regierungspolitik, hat Anfang April, ist er halt mit seiner Kapitalismuskritik vorgetreten und naja, jetzt fällt ja schon so ein bisschen auf, die wird halt von Herren und Damen in feinen Zwirn, bei Christiansen wird die vorwärts und rückwärts gewälzt, manchmal sind sie dabei auch sehr aufgeregt. Das ist ein Thema für Journalisten bis hin zu Feuilletonisten. Und auch ansonsten fällt ja auf, die Zeiten sind gerade nicht so, als ginge ein Gespenst um in Europa. So geht ja das Kommunistische Manifest los. Revoltierende Arbeiter, angestachelt von kommunistischer Kritik an den Verhältnissen, würden sich wehren gegen die ihnen aufgezwungenen Lebens- und Arbeitsverhältnisse. Das ist alles nicht der Fall, sondern in der Republik geht alles seinen Gang. Die Regierung bestimmt mit ihrem Handeln, wonach die Leute sich zu richten haben, beschert ihnen Härten und Zumutungen. Die Unternehmer, die Wirtschaft, die Kapitalisten machen das ihre, wollen rentable Arbeit ausbeuten, möglichst geringer Lohn, möglichst viel Leistung. Die Bürger machen sich kundig in der Bild oder die Gebildeten in der Zeit, was ihre Meinung ist. Und all das hat der Müntefering ja auch nicht wirklich aufrütteln wollen. Er hat ja nicht jetzt einen Aufruf machen wollen, los ihr, die ihr hier immer den Schaden davon tragt, macht halt mal einen Streik für das Eure, damit es mehr Geld gibt, damit mehr auf den Tisch kommt, oder gar macht einen Klassenkampf um eine ganze Abteilung, ein gesellschaftliches Interesse repräsentiert von einer Klasse eben zu bekämpfen, das euch im Weg steht. Das alles ist nicht der Fall und jeder weiß auch, so ist das vom Müntefering vorne wie hinten nicht gemeint gewesen. Also nein, ne, um einen Klassenkampf oder um Aufruf zum Streik für mehr Geld und weniger Arbeit, all das hat der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands nicht gemeint.
Es geht also nicht darum, die gesellschaftlichen Verhältnisse hier umzustürzen, komplett zu ändern. Was ist denn dann Müntefering's Motiv?
Naja, der Mann hat, ich habe ja gerade so ein bisschen betont, es geht hier alles seinen Gang, aber der Mann hat schon ein Problem. Und zwar hast du ja schon eingeführt, der ist ja der Vorsitzende der Partei, die in Deutschland an der Regierung ist, also in der Regierungskoalition. Und serienweise, seitdem sie die Verarmungspolitik in Deutschland forcieren, seitdem sie eine Agenda 2010 machen, seitdem sie eine Politik insgesamt betreiben, die heißt, der Wirtschaft muss es gut gehen und dafür muss es den Leuten leider schlecht gehen, ja, seitdem verliert sie reihenweise Wahlen. Und zwar in Serie, das geht hin bis zu Niederlagen im Osten, wo hämische Kommentatoren fragen, 9%, kann man da eigentlich noch von einer Volkspartei sprechen? Also das Problem, dem sich der Müntefering als verantwortlicher A. Parteipolitiker und B. Willensbildner in dieser Republik stellt, ist folgendes. Die ganze Politik der letzten Jahre, die ganzen Zumutungen, die SPD federführend den Menschen hier beschert hat, die macht sich so geltend, dass die Wählerbasis keinen Grund mehr findet, auf dem Wahlzettel ihr Kreuzchen hinter SPD zu machen. Die SPD findet für ihre Politik keine ausreichende Zustimmung mehr von den Leuten, die dazu vorgesehen sind, die nächste Herrschaft ins Amt zu heben, sei es jetzt auf Landesebene wie in Nordrhein-Westfalen oder sei es demnächst dann auf Bundesebene, ne, 2006, da wieder wenn es um die Kanzlerfrage geht. Also die Politik der SPD, an der nichts zurückgenommen, an der nicht gerüttelt wird, die macht sich im Moment für die Partei in einer Weise negativ bemerkbar, und das ist, ihr gehen die Wähler aus. Und vor dem Problem steht der bestellte Public Relations Mensch dieser Partei dann verschärft.
Wenn ich dich jetzt verstanden habe, dann hat Müntefering gar nicht so das Problem mit dem, was hier in der Gesellschaft passiert. Er regiert es ja mit, er ist ja Mitglied dieser Sozialdemokraten, sondern du sagst, er hat ein Problem damit, dass er dafür nicht mehr gewählt wird. Er hat quasi ein Problem mit seinem Wahlvolk.
Ja, genau.
Was ist denn da, was schlägt er denn da vor?
Ja, bevor ich dazu komme, was er vorschlägt, möchte ich, ich finde deinen Hinweis sehr, sehr fruchtbar zu sagen, Moment mal, womit hat er denn ein Problem nochmal mit seinem Wahlvolk? Da steckt doch ein Ahmad drin. Der Anspruch, mit dem so ein Mensch dann auf die als Wahlvolk definierten Leute zugeht, ist doch der, trotz aller Zumutungen, die wir euch beschert haben, trotz der Verarmungsprogramme, trotz des Kampfes gegen das nationale Lohnniveau, von dem die Leute ja nun mal leben müssen, haben wir eins, was wir von euch gern hätten, haben wir einen Anspruch sozusagen an euch, und das ist der auf Zustimmung. Ne? Seid weiterhin sozusagen das willige, das bejahende Wählervolk und tretet ein dafür, dass wir euch weiter regieren können.
Du sagst eben trotz Senkung des Lohnniveaus, du sprichst jetzt auf die Politik an, die die SPD selbst macht.
Ja, genau.
Also Agenda 2010, Hartz 1 bis 4 und so weiter.
Ja, das kann man ja nochmal so vielleicht kurz charakterisieren. Schröder und Co. sind doch angetreten, ja. Wie gesagt, ein nationales Lohnniveau muss runter. Der deutsche Sozialstaat ist nicht mehr finanzierbar. Das heißt immer, Leute, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, können nicht mehr ordentlich leben von dem, ne? Also, was ihnen da geboten wird, die kommen den Staat zu teuer. Armut in Deutschland, ne, ist für Deutschlands Erfolg in der Welt, in der globalen Konkurrenz, der wir uns ja alle stellen müssen, ist sie zu teuer. Und das heißt, mehr Armut muss an diesem Standort herbeiregiert werden. Das ist die Politik und der Anspruch eines, der sagt, ich brauche jetzt Wahlstimmen. Der heißt, das alles ist kein Einwand gegen uns, sondern das ist so politisch zu bilden. Da ist, ne, Parteien sind der Willensbildung verfassungsgemäß verpflichtet. Das ist so zu politisieren, dass es wieder sich übersetzt in Zustimmung zur SPD.
Also, ich fasse dich kurz zusammen. Trotz den Zumutungen, die die SPD dem gemeinen Volk ihren Leuten, über die sie regiert, zumutet, Kürzungen der Sozialausgaben und Programme, die den Lohn senken, trotz dieser objektiven Zumutungen und auch trotz dieser subjektiven Enttäuschung, die Leute natürlich darüber verspüren, dass ihr Geldbeutel kleiner wird, trotzdem möchte sie, die SPD möchte, dass diese Leute die SPD wieder wählen und ihr zur Macht verhelfen. Ja, genau. Was schlägt Müntefering in dem Fall vor? Der Public Relation Mann der SPD, der Regierung.
Der hat erstmal eine Deutung parat. Nämlich eine Deutung darüber, wie er dieses Handeln der Regierung, was ich gerade versucht habe, kurz darzustellen, wie er dieses Handeln der Regierung verstanden wissen will von den Leuten, die Opfer bringen, und wie die Partei, die SPD, als Regierungsmannschaft darin vorkommt. Und zwar, ja, die Leute sind verarmt. Ja, es ist eine Politik getrieben worden, die soll Investitionen fördern. Das heißt, Steuern für die Wirtschaft müssen runter. All das, der Arbeitsmarkt wurde entkrustet. Und das sollen die Opfer gebracht haben für diese Politik, jetzt so auffassen, als sei das so eine Art Gentleman Agreement, eine Art Vereinbarung gewesen, die Regierung vollzogen hat, mit dem Stand der Unternehmer, mit der Wirtschaft, mit den Kapitalisten, und zwar so, in der Art, wir machen alles dafür, dass die Arbeit in diesem Lande billiger wird, dass sie flexibler einsetzbar, ausnutzbarer wird, dass sie auch im Vergleich mit den Billiglohnländern im Osten sozusagen mithalten kann, in der Form, dass sie auch billig genug wird. Und das sollen die angesprochenen Wähler so auffassen, als das ist alles eine einzige Vorleistung der SPD gewesen, um sie wieder mit der einzigen sozialen Tat zu versorgen, die es in diesem Lande gibt, nämlich Arbeitsplätze. Sozial ist, was Arbeit schafft. Also sie stellt den Unternehmern eine verbilligte Klasse von Leuten, die vom Lohn leben müssen, hierzulande zustande. Und dann würden die, als wären die ideell in der Pflicht, so stellt er es jetzt dar, dann auch Arbeits-, dann müssen die quasi zugreifen, dann schaffen sie Arbeitsplätze. So geht diese Darstellung dessen, was die SPD hier macht.
Gab es denn diese Vereinbarung? Ist das, oder ist das jetzt was, was der Müntefering sozusagen im Nachhinein dem andichtet, oder ist das mehr eine Vorstellung, die er von der Sache hatte? Vielleicht kommen wir da später auch nochmal dazu.
Ja, frag gleich nochmal rein,
ja,
mit der Frage.
Machen wir das später nochmal.
Ich will da gerade nur noch einen Aspekt dran betonen. Was man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, ist ja Folgendes. Diese pure Frechheit zu sagen, Leute, ich tue euch einen Dienst. Ja, ich weiß, euch geht's schlecht. Ihr seid arm, ihr seid in den Kassen des Sozialstaats sozusagen, da seid ihr jetzt Kostgänger, ihr habt eins, was ihr braucht, ihr habt keine Arbeit. Und jetzt, wie mache ich euch denn, wie könnt ihr euch herrichten zu einem Angebot von Unternehmern? Was kann man dafür tun? Na? Man kann dafür sagen, dass es euch schlechter und immer schlechter geht und dass ihr nur ja keine Ansprüche mehr an einen Arbeitsplatz stellen könnt. Und dann, ne, dann zu sagen, das ist der beste Dienst für euch, weil dann seid ihr vielleicht wieder ein Angebot. Dann könnt ihr einen Arbeitsplatz haben. Ein Arbeitsplatz, der dann nichts mehr leistet für den, der ihn eventuell ausfüllt und von dem er immer noch nicht in der Hand hat, ob er überhaupt einen kriegt. Ja. Das ist für sich schon diese, sagen wir es mal so, diese Lüge, die hat schon ihre Dreistigkeit, ja, und wirft ein Licht darauf, was eine soziale Wohltat einer solchen Regierung eigentlich ist.
Vielleicht an dich, Moritz, nochmal die Frage. Diese Vereinbarung zwischen, also diese Vereinbarung, von der jetzt Müntefering spricht, zwischen der Regierung und der Wirtschaft, Frank würde sagen, den Kapitalisten, diese Vereinbarung, die da lautet, wir als Regierung machen die Leute billig, Leute, die ihr als Wirtschaft benutzen wollt, bitte benutzt sie auch. Wenn wir die billig machen, ist euer Auftrag, die zu benutzen. Gab es da so eine Vereinbarung?
Natürlich nicht. Weil wenn die Agenda 2010, Hartz I bis IV und so weiter in die Welt gesetzt werden, dann geht es natürlich der Politik darum, dass die hiesige Unternehmerschaft, das Kapital, von dem der Müntefering ja auch immer redet, möglichst erfolgreich auf dem Weltmarkt sich durchsetzen kann. Und da kommt das Interesse derer, die für dieses Programm benutzt werden, erst einmal nur als negative Bedingung vor. Also insofern ist es natürlich eine Dreistigkeit zu sagen, hier, es hat doch eine Vereinbarung gegeben, wenn wir die Leute nur möglichst billig machen, dann habt ihr doch überhaupt keinen Grund mehr, die Leute nicht zu benutzen. Also das ist schon eine nachträgliche Interpretation. Es ist nur schon ein Witz von, was der Frank ja schon erwähnt hat, von Volksparteien und ihrer Selbstdarstellung. Naja, man kann es ja mal so überlegen, die gehen jetzt nicht daher und versprechen den Leuten das Himmelreich auf Erden und sagen, hier, wählt uns und dann gibt's lauter Wohltaten für euch. Nur auf den Trick verzichtet natürlich auch die SPD nicht, dass sie ausgerechnet das Verarmungsprogramm als einen Vorteil für die darstellen will. Und ja gut, das Ganze, also diese Art und Weise der Selbstdarstellung der Partei, die benutzt er jetzt, um hier einen schwarzen Peter loszuwerden. Und zwar nicht wir sind die Schuldigen, sondern diejenigen, die diese vermeintliche Vereinbarung nicht wahrgenommen haben.
Also die Regierung verarmt die Leute, das war auch, was der Frank gesagt hat. Das hat jetzt nicht zur Folge, dass mehr Leute eingestellt werden, aber es hat zur Folge, dass erstmal mehr Leute ärmer sind. dass die Leute einfach ärmer geworden sind. Damit hat die SPD ein Problem. Daraus macht sie diese Schuldfrage und sagt, das waren gar nicht wir. Nein, nein, das waren die anderen, das waren die Kapitalisten.
Ja, Moment. Ja, zur Klarstellung, nochmal, die haben wirklich kein Problem damit, dass die Leute ärmer gemacht worden sind, sondern sie, wenn sie ein Problem damit haben, dann, dass das sich niederschlägt in einer Enttäuschung über die Regierungsmannschaft und ihnen die Wählerstimmen ausgehen. Also wenn, dann höchstens in der Weise, wie können wir trotzdem an der Macht bleiben? Das ist ja eine andere Frage als, jetzt tun mir die Leute leid.
Das heißt, das ist die Frage, die die SPD sich stellt. Wir wollen an der Macht bleiben, dann suchen wir einen Schuldigen. Der schwarze Peter, wie du sagst, wird rübergeschoben an die Kapitalisten. Wie sieht denn jetzt, fehlt noch was, Frank, ja?
Ja, da möchte ich kurz noch, das ist jetzt nicht mehr viel, aber da möchte ich schon noch darauf hinweisen. Es ist nicht richtig, das sagen nämlich auch, das sagt dann auch so jemand wie der Hund immer mit seinen rollenden Augen, diese Pauschalierungen. Ne?
Pauschalisierung.
Die sagen es halt falsch, aber es ist ja wurscht. Der Punkt ist doch nicht mal, also weder hat er, das haben wir jetzt schon festgestellt, eine Kapitalismuskritik ist es nicht. Und aber auch die Kapitalisten hat er nicht kritisiert, sondern da weiß er zu unterscheiden. Er weiß zu unterscheiden, da gibt es welche, die kommen nämlich sozusagen ihrer Verantwortung Gewinne machen im Dienst des großen Ganzen und dann hoffentlich mit ein paar Arbeitsplätzen nicht nach. Und das sind dann bestimmte Figuren. Das sind Raff-Manager mit Raff-Mentalität und Heuschrecken und all so ein Zeug. Ja? Also nicht Kapitalismuskritik. Nicht Kapitalistenkritik, sondern bestimmte Kapitalisten vergehen sich an etwas, was ne, als dessen moralischer nationaler Sachwalter die SPD sich empfiehlt. Und dazu vielleicht ein Zitat, das nochmal unterstreichen soll, was der Moritz am Schluss gesagt hat. Was will also der Müntefering? Was hat er anzubieten?
Sagst du gerade, woher das ist?
Ah ja, klar. Und zwar ist das aus der Frankfurter Rundschau jetzt die Pfingstausgabe. Also da ist vielleicht der Heilige Geist in ihn gefahren. Also was will er? Was hat er zu bieten? Politik muss handeln, im Großen wie im Kleinen. Und jetzt kommt's, ich will, dass die Menschen in Deutschland das gute Gefühl haben, dass sie sich auf die Sozialdemokraten verlassen können. Dass wir versuchen, für sie herauszuholen, was herauszuholen ist. Ja? Und das nochmal unterstrichen und betont, zum Moritz-Argument von gerade, das ist etwas anderes als zu sagen, Mensch, diese Armut, das ist doch kein Leben. Da muss was getan werden. Das muss weg.
Davon nichts bei der SPD. Stattdessen, Frank, du hast es eben angesprochen, kommt nicht mal eine Kritik an den Kapitalisten raus, sondern da wird, du hast es eben gesagt, eine Unterscheidung gemacht zwischen denen, die ihren Dienst tun, den guten Dienst an Deutschland, nämlich die Leute arbeiten zu lassen, und denen, die diesen Dienst verwehren, nämlich keine Leute einzustellen. Und dann kommt sowas raus wie Raffke-Manager, Heuschrecken, wie heißen sie? Heuschrecken oder kurzfristige Profitinteressen. Moritz, wenn so eine Unterscheidung getroffen wird, würdest du sagen, das ist richtig, das ist okay? Oder was ist denn damit eigentlich unterschrieben? Was ist denn das für eine Unterscheidung, die Müntefering uns da anbietet?
Ja, das ist wirklich eine lustige Geschichte, weil zwischen guten und schlechten Kapitalisten unterscheiden zu wollen, weil niemand überlegt sich mehr an der Stelle, was ist eigentlich ein Kapitalist? Also was macht ein Unternehmer? Woraus bezieht er eigentlich seine gesellschaftliche Stellung? Sondern jetzt soll es Gute, soll es Schlechte geben. Woran wird das unterschieden? Also wenn man sich dann zum Beispiel mal anschaut, es gibt eine Diskussion über die sogenannten RAFG-Manager. Da werden die Fragen aufgeworfen, hat der denn es jetzt verdient, dass er 10 Millionen Euro pro Jahr oder noch mehr bekommt? Wo wird da eigentlich die Unterscheidung gemacht? Ist jetzt 5 Millionen in Ordnung und so weiter und so fort? Unterstellt es offenbar, dass an dem Beruf des Kapitalisten, an dem modern sagt man ja Unternehmer, nicht Kapitalist, dass das schon mal ein Stand ist, der völlig in Ordnung geht. Nur dazu fällt mir nur ein, die Kapitalisten, die heißen deshalb so, weil sie die Reproduktionsmittel der Gesellschaft, und damit meine ich eben sämtliche Mittel, um überhaupt Lebensmittel herzustellen, das große Geld und so weiter, das haben sie als ihr Eigentum monopolisiert. Der Rest der Gesellschaft ist erst einmal von diesen Reproduktionsmitteln ausgeschlossen. Und das ist die übergroße Mehrheit. Das sind alle Leute, die dann letztendlich für Geld, für Gehalt, für Lohnarbeit gehen müssen. Die sind eben von diesen Produktionsmitteln ausgeschlossen. Das ist privates Eigentum. Und das ist überhaupt die Grundlage, das ist überhaupt das ökonomische Erpressungsmittel, das Kapitalisten überhaupt zu dem werden lässt, was sie sind, nämlich Unternehmer, die Leute in Dienst nehmen können, damit sie sich an der Vermehrung des Eigentums, das ihnen gehört, zu schaffen machen.
Ich glaube, das müssen wir nochmal erklären. Also, wenn ich dich verstanden habe, das sind die Mehrzahl der Menschen hier bei uns ja vielleicht Zahnbürstenbesitzer oder man kann sagen Autobesitzer, aber sie sind nicht im Besitz von der Zahnbürstenfabrik oder nicht im Besitz von der Autofabrik.
Ja,
um es mal ganz bildlich zu machen.
Ja, natürlich, das ist ein ganz nettes Bild. Wenn man sagt, naja, hier in diesem Laden gilt das Recht auf Eigentum, dann ist, glaube ich, sicherlich nicht der Witz, dass man seine Zahnbürste sein eigen nennen kann oder darf. Weil wer will schon die Zahnbürste vom anderen gern ins Maul stecken? Aber dass man davon ausgeschlossen ist oder gar nicht die Mittel hat, die Mittel besitzt, um den die Sachen, die man braucht, wieder erstmal herzustellen und dann wieder herzustellen, wenn sie verbraucht sind. Da geht's, wie ich mich ausgedrückt habe, eben um die Reproduktionsmittel. Und das ist, sagen wir mal, auch der Normalfall der Ökonomie, der Normalfall des Kapitalismus, worauf jeder Betrieb beruht. Leute stehen Schlange, weil sie, ohne dass sie eine Arbeit finden, gar nicht über die Runden kommen. Sie müssen Geld verdienen und der Kapitalist kann eben diese Situation für sich ausnutzen und sagt, gut, du kannst bei mir antreten, dafür kriegst du ein Geld in die Hand, wovon du, was weiß ich, einen Monat lang leben kannst und ich definiere dann, was du dafür zu tun hast. Der Witz an diesem Verhältnis, ja gut, man kann sagen, heutzutage fasst sich das alles zusammen in dem einen Stichwort, Kapitalisten schaffen Arbeitsplätze. Nur, was ist eigentlich ein Arbeitsplatz? Da wird definiert, was ein Unternehmen an Arbeit von den Leuten haben will, im Verhältnis zu dem Lohn, was es dafür bereit ist zu bezahlen. Man kann es auch mal so auf eine griffige Formel bringen. Für einen Unternehmer, für einen Kapitalisten lohnt sich das in Dienst nehmen nur dann, wenn die Leute möglichst wenig kosten und dafür möglichst viel tun, möglichst viel arbeiten.
Du sprichst also jetzt an auf ein Verhältnis von, ich glaube Marx würde sagen, von Klassen, nämlich von den Eigentümern der Produktionsmittel und denen, die davon frei sind. Und das Verhältnis hast du ebenso beschrieben, da gibt es die, denen gehören die Produktionsmittel, die lassen die anderen daran arbeiten. Nochmal genauer, nochmal deutlicher für unsere Hörer, in welchem Verhältnis stehen diese beiden, nämlich die, die arbeiten gehen für den Reichtum anderer, das sind wir, die ganz Normalen, und die, die an dieser Arbeit profitieren, die damit ihr Geld verdienen, die sozusagen Kapital einsetzen, um daraus mehr zu machen. In welchem Verhältnis stehen diese beiden, ja man könnte auch sagen, diese beiden Interessen, beschreibst du die nochmal? Also auf der einen Seite die Leute, die eben arbeiten gehen, die von dem Lohn leben müssen. Und auf der anderen Seite, das war ja der Anfang der unserer letzten Diskussion, die Kapitalisten, die mit Geld anfangen, die den Reichtum der Gesellschaft, die Produktionsmittel monopolisiert haben, wie du sagst, und die andere arbeiten lassen.
Ja, das ist schon eine etwas andere Formulierung von dir jetzt, Roman, als vorher, weil es ist ja nicht so, naja, die einen haben halt die Produktionsmittel und dann lassen sie die anderen daran arbeiten, weil so ein gemütliches Verhältnis wie, naja, hier habe ich was und dann kannst du auch mal ran, darum geht's ja nun wirklich nicht, sondern also es gibt ja einen, wie soll man sagen, ein Maß für die Arbeit, die da verlangt wird. Und dieses Maß heißt Rentabilität. Und das ist eins, was der Kapitalist alleine definiert. Nämlich aus der angewandten Arbeit, für die ich auch noch mein Geld hergebe, muss ein Ergebnis bei der Arbeit rauskommen, das mich reicher macht. Also das ist überhaupt der einzige Grund, warum ein Kapitalist überhaupt einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Insofern, ich meine, man kann ja auch mal diese heilige Kuh Arbeitsplatz, das ist ja eh ein Witz. Da wird immer gesagt, die Kapitalisten schaffen Arbeitsplätze, also von wegen, sie lassen die Leute arbeiten, großzügig wie sie sind. Sie schaffen Arbeitsplätze, ja, und fragt denn mal einer, was habe ich denn davon? Also was kommt für mich dabei raus? Zweitens, was muss ich denn dafür leisten? Ja, solche Fragen werden heutzutage offenbar nicht mehr gestellt, die sind ausgeblendet. Man kann auch drittens noch die Frage stellen, ja, diese tollen Hechte, die da immer die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Man fragt sich die ganze Zeit, wo kommen denn eigentlich die 5 Millionen Arbeitslosen her? Wer hat denn diese ganzen Arbeitsplätze eigentlich abgeschafft?
Wenn wir jetzt also den Blick auf das werfen, was der Müntefering so mit Heuschreckenmentalität bezeichnet, dann kommt doch ein ganz normales, also normal in Anführungszeichen, Bild der Gesellschaft raus. Und dann ist doch all das unterschrieben, von dem du jetzt eben gesagt hast, dass es möglicherweise auch sehr ungemütlich ist, nämlich die Interessen der ganz normalen Leute kommen dabei zu kurz. Also unterschrieben ist, dass die vielen arbeiten gehen müssen für den Reichtum der wenigen. Was bleibt denn dann?
Ja, ja, man muss nochmal sagen, bezogen auf die Sache, nämlich den Kapitalismus, der da im Namen der Kapitalismuskritik immer ausgesprochen wird, kommt ja die einste Antikritik raus. Das Ganze wird in ein wahnsinnig tolles Licht getaucht, nämlich sowas wie eine Arbeitsteilung zwischen Leuten, die die Kohle haben und halt zufälligerweise die Maschinen und die anderen, die es halt nicht haben, die werden freundlicherweise dann auch noch eingeladen, an dieser Maschinen ihre Arbeit abzuliefern. Also irgendwie eine rosige Gemeinschaft, ein rosiges Gemeinschaftswerk. Dabei könnte man an allen Geschichten, die auch schon heute gesagt worden sind, vom Frank und von dir, könnte man ja schon locker dran absehen, dass es diese gemütliche und gemeinschaftliche Veranstaltung gar nicht ist. Naja, was man kann an der Stelle nochmal unterstreichen, was eben schon gesagt worden ist, um eine Kritik des Kapitalismus geht es ihm nicht, sondern es geht ihm darum, eine moralische Empörung zu schüren über den einen oder anderen Kapitalisten. Und das Einzige, was er Kapitalisten vorzuwerfen hat, ist, dass sie den Glauben an die segensreiche Funktion, mit der die SPD die Kapitalisten ummänteln will, untergraben. Das ist auch schon das Ganze, was er vorhat, was er durchgezogen hat und
Vielen Dank, Moritz. Nachdem wir jetzt so ein bisschen mal beschrieben haben, was Müntefering anspricht und was er aber dann gar nicht kritisiert, nämlich diese, du sagst ungemütliche, Moritz hat gesagt, diese etwas ungemütliche Verhältnis derer, die arbeiten gehen und der anderen, die das Geld haben, um arbeiten gehen zu lassen. Nachdem wir das mal angesprochen haben, stellt sich doch die Frage, oder möchte ich die Frage stellen an dich, Frank, was ist denn jetzt die Reaktion auf diese Debatte? Gibt es denn da Stimmen, die sagen, Minty, du triffst die Sache doch gar nicht, du triffst doch gar nicht unser Interesse?
Naja, ich weiß nicht, in welcher Hinsicht du jetzt das Letztere gemeint hast, aber ich meine zunächst mal die Frage nach der Debatte. Na klar, jetzt gibt's ein Echo und das ist erstmal ziemlich hysterisch und ziemlich heftig und man meint, die Republik, die täte jetzt ins Wanken geraten. Mir sind halt folgende Stellungnahmen erstmal aufgefallen, auf die ich mich beziehen will. Und zwar einmal gibt's ja welche, die sagen gleich, ja, okay, der Müntefering mag sich vielleicht sogar im Ton etwas vergriffen haben, vielleicht war es auch nötig, damit es endlich mal was anstößt, aber er hat ein Thema besetzt. Er hat etwas gefunden, er hat endlich ein Thema in den Raum gestellt, das ist ein drängendes Problem unserer Zeit. Darauf hat er hingewiesen, das hat er ins Bewusstsein gerufen.
Ja. Das sind jetzt Stimmen aus Presse vor allen Dingen, ne?
Das ist die Presse, das kann ich mir aber auch im Fernsehen anschauen. Also ja, neulich wollte ich ein bisschen entspannen und habe auf verschiedenen Fernsehkanälen rumgesappt und ich glaube, ich habe mindestens 4 Talkshows mit diesem Thema erwischt. Und das fand ich nicht sehr entspannend, aber gut, ist ja auch nicht so wichtig. Also will sagen, dass das wird im Prinzip in der gesamten Öffentlichkeit, wie es sie gibt, wurde das ja jetzt lange Zeit verhandelt und hin und her gewälzt, dieses Thema, ne?
Aber in diesen Talkshows, kommt denn da sowas vor wie, der Müntefering spricht jetzt endlich mal auf die Interessen der kleinen Leute an? Oder wie kommt das dann immer vor, was Müntefering da machen will, nämlich die Schuld an der Verarmung, die er selbst einleitet, den Kapitalisten in die Schuhe zu schieben?
Naja gut, erstmal geben sich natürlich alle so, sie wissen schon, es ist doch, ne, er ist doch als Wahlkämpfer unterwegs. Also, ne, stellen sich selber schon hin, in dem Gestus des Abwinkens machen wir uns doch nichts vor. Ne? Stellen sich dann aber sogleich die interessierte Frage, und hat er damit aber Erfolg? Ja, das ist so das eine. Also ich glaube, darüber, dass Müntefering ausgerechnet als einer, der Deutschland regieren will, oder der zumindest die Partei dafür zusammenhalten will und der Erfolg bringen will, die Deutschland regiert, dass der nun plötzlich eine Träne in seinem Knopfloch hat, wegen der armen Leute. Nein, darauf kommt erstmal, diese Verwechslung macht keiner. Aber zum Beispiel, ne, er stößt drängende Probleme an. Da gibt es Statements, die gehen so, die fragen sich, stimmt es nicht, dass in dieser Gesellschaft zu viel kurzfristiges Profitinteresse, eine angloamerikanische Verblendung unter diesen Kapitalisten herrscht, dass sie den Hals nicht vollkriegen und nicht mehr verantwortungsvoll langfristig Geld machen wollen oder so. Jetzt im Anschluss an das, was wir gerade gesagt haben, was der Moritz argumentiert hat, da ist doch schon klar geworden, Kapitalisten, Unternehmer, die machen ihr Geschäft, die setzen die Arbeit so ein, dass sie zu einem geringen Preis möglichst flexibel, möglichst lange ausgenutzt, intensiv benutzt wird, damit sie in der Konkurrenz ihr Zeug preisgünstiger und massenhafter verkaufen können als alle Konkurrenten. Das im Weltmaßstab. Die sorgen für deutsches Wachstum. So, das machen sie. Und jetzt stellen sich halt welche hin und sagen, aber der Müntefering mit der geschürten Empörung, mit dem Fingerzeig drauf, werden die eigentlich noch einer Verantwortung gerecht, dass das moralische Gemeinschaftsbild in dieser Republik noch stimmt, ne? Ist der nicht wirklich als Mahner zu verstehen und ist das nicht eine tatsächlich echte, wie soll ich sagen, ist das nicht ein sinnvoller Anstoß gewesen, sowas zu sagen wie, die Kapitalisten müssen darauf achten, auch die sind davon abhängig, dass die Leute nicht ihren guten Glauben in diese Verhältnisse hier verlieren. Also ich habe jetzt ein Zitat nochmal aus der Frankfurter Rundschau, da habe ich aber gerade das Datum mir nicht so notiert. Ja? Kluge Kapitalisten gesucht, ja? Also die sich davon ein bisschen einnehmen lassen vom Verantwortungsthema. Kluge Kapitalisten wissen nämlich, dass wenn sie sich nicht so verantwortungslos gerieren, dass ihr Treiben, Zitat, dann weiterhin auf Akzeptanz stößt, auch wenn die Verlierer der dann auch auf Akzeptanz stößt, wenn die Verlierer der Veranstaltung nicht ins Bodenlose fallen. Und ich meine, das ist ja ein Hammer. Das ist erstmal ein Bekenntnis. Wir veranstalten hier ein System, eine Marktwirtschaft, Da kommt es notwendig vor, dass Leute zu Verlierern gemacht werden, rausgeschmissen werden, im Lohn gekürzt, bei Arbeitslosengeld 2 landen. Aber es ist doch richtig, darauf hinzuweisen, auch Kapitalisten haben etwas davon, wenn diese Leute doch bei der Stange gehalten werden, und dafür sollen sie sich nicht aufführen wie die Ackermänner. Die sollen nicht am gleichen Tag eine Siegesmeldung und also der Profit ist um so und so viel Prozent gestiegen, auftreten, die Siegesmeldung verkünden und gleichzeitig sagen, und übrigens jetzt entlassen wir für noch mehr Gewinn 6.400 Leute. Ja? Hätte er nicht zwei Tage warten können? Und hätte er sich nicht mit dem typischen Bekenntnis, wie es hierzulande doch üblich ist, es tut mir ja leid, es tut mir leid, dass ich diese Leute entlassen muss, hätte er sich nicht so hinstellen können, statt offensiv zu sagen, für meinen Gewinn, und das ist doch wohl mein vornehmlicher Auftrag, dafür schmeiße ich jetzt diese Leute raus, zack. So nicht.
Also die Journalisten in dem Fall haben auch kein Problem damit, dass es Verlierer gibt, sondern nur damit, dass diese Verlierer möglicherweise den Glauben an die gute Sache hier, an das, wie hat der Moritz vorhin gesagt, an das nette Beisammensein verlieren könnten.
Ja, gut, genau. Also das ist eine Seite dieser Debatte, wurde ich damit charakterisiert.
Genau. Eine andere Seite ist, ist jetzt, was die was die Opposition aus dieser Debatte macht.
Ja, klar.
Wie stellt die sich?
Weil der Aufschrei, der ist ja auch wesentlich vehementer und nachhaltiger, nämlich zu sagen, was? Ne? Jetzt ist endlich dieses Land so weit modernisiert, dass klar ist, hier braucht es Reformen und dieses Reformwerk wird eine Dauerveranstaltung. Wofür? Damit das Wachstum hier brummt, damit Deutschland wieder Spitze wird. Nicht mehr wieder Wachstumslokomotive statt Schlussschlicht wird. Ja. Jetzt ist das eigentlich gerade alles endlich mal gesetzt. Da kommt jemand daher und belegt Kapitalisten mit Worten wie Heuschreckenschwärme oder so. Und da ist ganz klar, der Konter ist einer, der dann heißt, du Müntefering, schadest der nationalen Sache, von der wir alle wissen, die hängt am Wachstum. Wachstum ist Bedingung für alles. Ohne Wachstum geht nichts. Ja? Du bist einer, der diese Sache wieder schädigt, zu schädigen droht, wenn du hier Töne von dir gibst, die ausländische Investoren verschrecken, die Kapitalisten das Auswandern schmackhaft machen, die also darauf gehen zu sagen, euer Recht gilt hier nicht so uneingeschränkt, sondern ich weiß einen Gesichtspunkt, unter dem ich euch zumindest unter moralische Kuratel stelle. Ja? Wenn du das machst, dann vergehst du dich am heiligsten dieser Nation, also an dem höchsten Zweck, den sie hat, und der heißt wieder nach vorn, Wirtschaft, Gewinnen und in den Stürmen der Globalisierung.
Frank, vielen Dank. Wir kommen fast schon zum Ende. Ach, ja, oder nee, wenn du noch was hast, dann sag's schnell.
Nee, nur kurz einen zusammenfassenden Satz. Also diese Abteilung der Debatte ist ja viel stärker gewesen, trotzdem der Müntefering ja auch gesagt hat, nein, ich bin nicht gegen Wachstum und ich bin schon für die Wirtschaft, sodass klar ist, es gilt hier in der Nationalmoral, gibt es so ein geistiges Reinheitsgebot. Und das heißt, das Interesse dieses Standes, dieser Klasse der Kapitalisten ist hier einfach sakrosankt. Und jede Erinnerung daran, dass die irgendwie möglicherweise nochmal einen Schaden für dieses Allgemeinwohl in welcher Art auch immer und sei es bloß in der moralischen herstellen könnten, die ist verfehlt, die gehört sich nicht, die gehört unterbunden. Das ist sozusagen, sagen wir es mal klassisch, deutsche Ideologie im Jahre 2005.
Ja, vielen Dank, Frank. Das wäre jetzt nämlich das Stichwort gewesen. Du hast es, glaube ich, das ist gerade genannt, das Kapitalinteresse. An dem darf man nicht rütteln, an dem wollte Müntefering auch gar nicht rütteln. Das ist aber nach wie vor durchgesetzt. Ja, Müntefering und die SPD selbst setzen es ja gerade durch. Wir haben auch eben gehört, was das bedeutet. Das bedeutet für die Einzelnen natürlich, dass sie rentabler werden müssen, dass sie weniger im Portemonnaie haben. Und durchaus gibt es den einen oder anderen, der das dann bei der nächsten Wahl auch mit einem berühmten Denkzettel dann der Regierung zu verstehen gibt. Ihr beide, das nehme ich jetzt auch im Blick, findet das gar nicht so eine gute Idee. Ihr würdet, glaube ich, eine andere Kritik aufmachen. Aber nochmal zurück zum Fußvolk oder zu den normalen Menschen. Die machen ja genau oder eher gesagt, was machen die denn jetzt? Kommen die endlich auf die Idee und sagen, mein Interesse kommt da ja gar nicht vor, wird nicht mal richtig angesprochen? Oder wie verhalten die sich, Moritz, wenn du das mal ein bisschen für uns zusammenfasst?
Vielleicht noch mal so angeknüpft an das Vorherige, was der Frank erzählt hat. Ich habe vor ein oder zwei Tagen ein Interview mit vom Stoiber mitbekommen und da äußert er sich dann wie folgt. Er sagt, naja, den Müntefering treibt seine alte sozialistische Seele und das hat etwas Fatales an sich. Das begründet er folgendermaßen. Er sagt nämlich, wenn man den Leuten verspricht, es könnte hier für sie mehr rumkommen als das, was jetzt schon mal anfangsweise oder in Anfängen mit der Agenda 2010 eingeleitet worden ist, was mit Hartz I bis IV angeleiert worden ist, und die CDU will ja dadurch noch einige Schippen drauflegen. Also wenn man den Leuten vormacht, es könnte für sie irgendetwas besser werden, dann legt man überhaupt den Grund dafür, dass die unzufrieden werden. Und das ist natürlich ein ziemlicher Hammer, weil der sagt, in den Maßnahmen selber, ja, da gibt es überhaupt keinen Grund irgendwie für irgendwen, dass man über irgendetwas unzufrieden sein könnte, nur wenn man ihnen vormacht, es könnte besser werden. Oder es könnte etwas anders werden, dann schürt man überhaupt eine Unzufriedenheit und das kommt nicht in Frage. Denn wenn schon das Kapitalinteresse, wenn das Interesse der Unternehmer, wenn das Wachstum die Bedingung für alle anderen Interessen ist, dann hat das auch bedingungslos zu gelten. Und witzigerweise gibt es dann von den Leuten, ist ich meine, man der die reden ja alle, der Müntefering, wie der Stoiber, wie die Merkel und wie sie alle heißen, die Kapitalisten sind ja auch immer auf den Talkshow anwesend, alle reden sie über die Leute und denen wird nicht schlecht dabei, wie sie eigentlich da behandelt werden, also wie sie nicht nur praktisch behandelt werden, sondern wie sie da überhaupt vorkommen, nämlich als die Idioten, die doch gefälligst sich gar nicht erst einbilden sollten, hier wäre irgendwas für sie drin, weil wenn sie sich gar nicht erst was einbilden, wenn sie sich gar nicht erst groß nach der Decke strecken und meinen, da würde was bei rauskommen, dann würden sie auch nie unzufrieden werden. Leider ist es so, das muss man einfach feststellen, die Leute nehmen das zur Kenntnis. Und in Talkshows, dann kriegt mal der Müntefering, im nächsten Moment der Kapitalist von XY, dann kriegt der CDU-Politiker Beifall und das alles wird quotiert. Nämlich, die streiten sich doch hier letztendlich um ihre Glaubwürdigkeit, die ich ihnen dann zubillige. Also wer gefällt mir als Politiker, der diesen Laden im Griff behält und da denkt dann niemand mehr dran, der mich im Griff behält, also der den Laden im Griff behält. Also das ist das einzige Beurteilungskriterium, was bei den Leuten, jedenfalls das, was man so mitkriegt, vorliegt. Und das ist eigentlich eine makabre Sache, eine sehr traurige Sache, weil sie damit die praktische Rolle, die sie ausfüllen in der Gesellschaft, natürlich selber längst akzeptiert haben, dass sie mit dieser Stellung auch richtiggehend zementieren.
Du hast jetzt das Stichwort geliefert wieder für eine Frage, die ich gerade stellen wollte. Die praktische Rolle, die sie spielen und wie sie sich diese praktische Rolle erklären. Also, ich will dich nochmal wiederholen. Der Stoiber kommt an mit dem Argument, Leute, macht euch nichts vor, das war nur ein Spruch von dem Müntefering, euch geht sowieso nicht viel besser, es ist nicht viel mehr drin. Die Leute besetzen das in, aha, da kümmert sich jemand um Deutschland, na gut, es ist nicht mehr viel drin, aber immerhin Deutschland geht's besser. Praktisch gesehen könnte man allein aus dem Spruch und aber auch aus dem, wie es den Leuten wirklich geht, was ihnen zugemutet wird, doch den Schluss ziehen, ich komme hier eigentlich ein bisschen blöd vor, nämlich als einer, der nur für andere arbeiten geht, die anderen werden dabei reich. Im Glücksfall, im Pechfall kann ich nicht mal das. Den Schluss zieht aber doch kaum einer.
Nee, den Schluss zieht offenbar so, wie du das jetzt ausgedrückt hast und wie es eigentlich angebracht wäre, niemand. Also der Materialismus, also das eigene Interesse, das kommt bei den Leuten allenfalls noch so vor, dass sie die untertänige Bittstellerei vortragen, ja, schafft doch endlich mal Arbeitsplätze. Also genau das, was wir ungefähr vor einer halben Stunde schon mal versucht haben zu erklären, das ist das, was an Interesse bei den Leuten leider, muss man sagen, übrig geblieben ist. Und da fragt dann auch keiner mehr, was habe ich davon? Was muss ich dafür tun? Kann man dieses Verhältnis eigentlich mal anders gestalten? Sondern es wird alles darin ersäuft, wer kann eigentlich am glaubwürdigsten irgendein Konzept vorlegen, das wieder Arbeitsplätze schafft, damit deutsche Unternehmen wieder erfolgreich sind. Und du hast ja den einen Punkt schon angesprochen, das bleibt auch nicht nur einfach dabei stehen, sondern die Leute werden ja auch in dieser ganzen Debatte als nicht als Proleten, als Arbeitnehmer einfach so angesprochen, sondern als Nationalisten, die sich die Frage stellen sollen, wie geht's eigentlich mit Deutschland wieder vorwärts? Offenbar macht es den Leuten keine großen Schwierigkeiten, sich ausgerechnet die Sorgen zu machen, die Politiker und Kapitalisten bewegt, nämlich wie können wir unseren Erfolg in der Welt bewerkstelligen, und blenden völlig dabei aus, dass sie nur das Material für diese beiden anderen Figuren, also Kapitalisten und Politiker, sind. Also anstatt sich zu gutierend dahinzustellen und sich die Frage zu stellen, na ja, der Müntefering, der hat schon so recht, der hat einen wunden Punkt getroffen. Aber ob der das schafft, ob der das hinkriegt, das glaube ich eigentlich nicht. Da traue ich dem Stoiber dann wieder mehr zu oder der Merkel oder dem holden Jüngling namens Westerwelle. Also das sind solche makabren Gesichtspunkte und da mein dringender Wunsch wäre, mein dringender Appell
auch wäre... Was willst du den Leuten sagen, genau?
Ja, sie könnten ja aus der Agenda der letzten paar Jahre, der ökonomischen Agenda, könnten sie ein paar Schlüsse ziehen. Sie könnten auch aus der Debatte auf den Trichter kommen, dass sie als nichts anderes gefordert sind als Material für Zwecke, die sie selber nicht bestimmen, für Zwecke, die ihnen sogar schaden. Und von daher, sie könnten ja mal anfangen und sagen, worin besteht eigentlich meine Rolle wirklich, wenn ich nicht nur hier der abhängige Idiot dieser ganzen Veranstaltung sein will. Mal mit dieser Frage anfangen, dann kommt man dann auch auf ein paar andere Antworten und auf ein paar andere Ideen, als dass man dann in irgendeiner Wahl, man sagt so, der hat das Kreuzchen nicht mehr verdient, wo mache ich denn mein Kreuzchen stattdessen hin? Das ist verkehrt und ja, ich kann nur hoffen, dass möglichst viele Leute mal anfangen, diesen Schluss, den ich gerade versucht habe, mal zu erläutern, nachzuvollziehen.